was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem 9. Teil der Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Es ist spannend, sich damit zu beschäftigen, was so die verschiedenen Kirchen sagen und glauben und vor allen Dingen, wie stehe ich dazu? Was sagt die Bibel dazu? Und das sind Fragen, die wirklich wichtig sind, weil der eigene Glaube ja nicht nur auf Hörensagen oder auf irgendwelchen anderen Leuten fußen sollte, sondern der sollte schon auf einem Fundament sein, das hält, was die Bibel als Grundlage hat. Und ich lade Sie ein, dass wir zu Anfang wieder zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deinen Segen, den wir jeden Tag erleben dürfen. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns zeigst, für deine Führung, für deine Bewahrung und dass wir aus deiner Gnade leben dürfen. Wir bitten dich, wenn wir dein Wort studieren, dass du bei uns bist, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen beeinflusst, dass wir dein Wort verstehen und dass wir es auch anderen weitersagen können. Sei du jetzt mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Die Methodisten. Das Wort ist schon mal ein wenig interessant, weil Methodisten, das ist eigentlich kein christliches Wort. Da steckt das Wort Methode drin. Natürlich hängt es auch mit ihrer Art des Glaubens zusammen, aber wir wollen jetzt mal schauen, was es damit auf sich hat. Wir haben wieder vier Teile in diesem Vortrag. Erstens die Geschichte und Verbreitung. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Zum ersten Punkt, die Geschichte und Verbreitung. Ich mache diesen ersten Punkt meistens recht kurz, weil es nicht darum geht, dass wir Konfessionskunde hier betreiben, sondern dass man ganz kurz weiß, was sind so die Hintergründe, wo kommen sie her. Und wichtiger ist, dass wir uns mit den Lehren beschäftigen, vor allen Dingen in Bezug auf dem, was die Bibel sagt. Die Geschichte, der Ursprung, John Wesley war eigentlich derjenige, der die Methodisten gegründet hat. Er lebte von 1703 bis 1791, es war also im 18. Jahrhundert und er war ein sehr gläubiger Mensch, aber gleichzeitig auch jemanden, der sehr systematisch seinen Glauben ausgelebt hat. Der Schwerpunkt in seinem Wirken und in seinem Leben, in seinem christlichen Leben, auch seine Führung, war nicht die Lehre, sondern die Frömmigkeit. Damals hatte man ja in der Reformation eigentlich die biblischen Lehren herausgearbeitet und man wusste auch, okay, wir haben die Lehre, die eigentlich so der Bibel entspricht. Aber das Problem war, dass in dieser Zeit die Menschen nicht mehr richtig den Glauben ausgelebt haben. Sie haben sich weltlichen Dingen zugewandt und es war keine Frömmigkeit mehr zu spüren und zu sehen. Und deswegen hat Wesley immer wieder darauf gedrungen und darauf hingewiesen und im Mittelpunkt gehabt, dass man nicht nur den richtigen Glauben hat, sondern auch den richtigen Glauben hat. Das heißt, dass wir eine Verbindung zu Gott haben und dass wir unsere Frömmigkeit auch ausleben. Der Wesley war beeinflusst von den Puritanern und vom Pietismus. Der Pietismus war eine Richtung innerhalb der evangelischen Kirche, die auch gerade diese Frömmigkeit zum Mittelpunkt hatte. Weil gerade in den Jahren davor war die Orthodoxie sehr stark. Das heißt, da hat man sich darüber gestritten und darüber diskutiert, was die richtige Lehre ist. Und zwar bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Ja, zum Beispiel hat man darüber diskutiert, wie viele Engel auf einen Stecknadelkopf passen. Ja? Und natürlich ist das, wenn jemand sagt 100, der andere sagt 1000, dann kann man lange darüber diskutieren und sich streiten. Das nützt überhaupt nichts für unser christliches Leben. Und vor allen Dingen auch in der Bibel steht nichts darüber drin. Deswegen haben die Pietisten dann gesagt, lasst uns mit solchen Spitzfindigkeiten aufhören und lasst uns unseren Glauben ausleben, dass wir die Liebe im Herzen haben, dass wir Jesus im Herzen haben und dass wir auch wirklich in der Frömmigkeit Fortschritte machen. Und das war auch etwas, was Wesley auch beeinflusst hat und auch ihn geprägt hat. Ein Schwerpunkt seines Dienstes war dann, dass er sagte, wir müssen auch, wenn wir mit Jesus leben, unsere Zeiteinteilung systematisch machen. Das heißt, sie haben dann bestimmte Methoden gehabt, wo sie gesagt haben, von der bis der Zeit machen wir Gebetszeit, von da bis da machen wir eine Versammlung. Und das haben sie sehr methodisch umgesetzt und vor allen Dingen auch in Kleingruppen. Das waren eigentlich zwei Dinge, die Wesley organisiert hat und was eigentlich ein Muss für alle Methodisten oder alle Nachfolger waren. Zuerst hießen sie noch nicht Methodisten. Dass er sagte, erstens, wir brauchen Kleingruppen, dass man sich versammelt, regelmäßig, täglich haben sie sich sogar versammelt in Kleingruppen. Und zweitens, es muss systematisch, methodisch eine Gewohnheit sein, dass wir von da bis da, von der bis der Uhrzeit in der Bibel lesen, dass wir von da bis da beten, von da bis da uns in Kleingruppen treffen und so weiter. Und diese beiden Dinge haben dazu geführt, dass diese Erweckungsbewegung, die da gewesen ist, nicht nur ein Strohfeuer war, sondern dass sie nachhaltig war. Viele Erweckungsbewegungen waren da und es war wirklich großer Segen da, aber es hat es wieder verpufft, weil die Christen dann das nicht in ihrem Alltag weiter ausgelebt haben. Aber hier war dieses Ausleben sichtbar durch die Kleingruppen und durch das systematische Ausleben. Außerdem haben sie sich auch sehr stark sozial engagiert. Zum Beispiel sagten sie auch, wir müssen uns von vielen Dingen dieser Welt fernhalten, auch vom Alkohol. Und sie haben eine Abstinenzbewegung gegründet, dass sie also auch in der Gesellschaft versucht haben, die Menschen zu beeinflussen, dass sie vom Alkohol lassen. Und weil der Alkohol eben viele Menschen negativ beeinflusst und viele Familien zerstört hat und Ehen zerstört hat und sie ruiniert hat. Deswegen haben sie gesagt, wir müssen in der Gesellschaft uns sozial engagieren und das haben sie gemacht durch aktive Beteiligung und Gründung von solchen Gruppen. 1817 war dann der Zeitpunkt, wo auch in Deutschland der Methodismus Fuß gefasst hat und auch hier in Deutschland gegründet worden ist. Ja, es gibt weltweit 13 Millionen Methodisten und in Deutschland gibt es 53.000. Das heißt, der Schwerpunkt der Methodisten ist vor allen Dingen in England und auch in den USA gewesen und auch bis heute noch, wo es sehr viele von ihnen gibt. In Deutschland heißt sie offiziell die Evangelisch-Methodistische Kirche. Das ist der Name, den wir hier haben. Gut, die Frage ist jetzt wieder, wo gibt es Übereinstimmungen mit der Bibel? Punkt 2 von unserem heutigen Vortrag. Auch die Methodisten haben natürlich die vier Soli der Reformation in ihrem Programm, in ihrer Lehre und in ihrem Verständnis. Das sind die vier Punkte, sola scriptura, allein die Schrift, nicht die Kirche, sondern die Schrift ist die Grundlage unseres Glaubens. Zweitens, solus Christus, die Erlösung haben wir allein durch Christus und nicht durch gute Werke, durch die Kirche oder andere Institutionen. Drittens, sola gratia, die Erlösung haben wir allein aus der Gnade, nicht meine guten Werke, nicht irgendwelche Umstände oder Sakramente, sondern die Gnade gibt mir das ewige Leben, die Erlösung. Und viertens, sola fide, allein der Glaube. Die Erlösung ist zwar für alle Menschen angeboten, aber der Glaube, der persönliche Glaube, die Entscheidung, ist das, wodurch ich die Erlösung für mich persönlich in Anspruch nehme. Das sind die vier Soli der Reformation. Und ich glaube, dass diese vier Soli von allen Christen, allen evangelischen, protestantischen Christen verstanden werden sollte. Weil wenn wir das wirklich verstehen, dann haben wir die Grundlagen des Glaubens und der Erlösung verstanden. Ja, dann haben wir noch weitere Lehren, die mit der Bibel übereinstimmen. Die Lehre von Gott. Das heißt, dass es einen Gott gibt, auch sein Charakter, sein Wesen und auch, dass wir hier Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist haben, die hier auch erscheinen, in Erscheinung treten. Sechstens, die Betonung der Heiligung und des Wachsens in der Gnade. Die evangelischen Christen, vor allem die lutherisch-evangelischen Christen, standen immer in der Gefahr, dass sie gesagt haben, weil wir aus der Gnade leben und weil Luther das so stark betont hat, allein die Gnade und allein der Glaube, dass sie die Heiligung und die Nachfolge und den Gehorsam manchmal stiefmütterlich behandelt haben oder sogar ganz zur Seite gelegt haben. Und hier hat der Methodismus einen echten Beitrag geleistet zum christlichen Verständnis. Nämlich, dass wenn wir mit Jesus leben, dass wenn wir durch ihn erlöst sind und wenn wir seine Kinder sind, dass wir dann auch in der Gnade wachsen. Dass wir dann auch in der Heiligung Fortschritte machen. Dass es nicht sein kann, dass wir sagen, okay, ich habe mein Leben Gott übergeben und jetzt lebe ich so weiter wie bisher und ich lebe mit der Welt und in der Welt. Nein, das wäre die billige Gnade. Und die Methodisten haben sich sehr stark gegen die billige Gnade gewandt und haben gesagt, Es ist wichtig, dass du in deinem Leben den Glauben umsetzt, dass es in deinem Leben sichtbar wird. Das ist, also die Heiligungsbewegung war bei ihnen sehr stark und sehr wichtig. Sie haben auch das Verständnis der ewig brennenden Hölle abgelehnt. Sie haben gesagt, nein, gerade was die Baptisten und die Brüdergemeinde so stark betont haben, diese ewig brennende Hölle, haben sie abgelehnt und gesagt, das kann nicht sein, weil wir Gott als einen liebenden Gott verstehen, der seine Geschöpfe nicht ewig brennen lässt. Sondern sie haben auch an den ewigen Tod geglaubt, dass die Gläubigen, die eben gerettet werden, bei Gott sein werden in der Ewigkeit und die Gottlosen, die nicht gerettet werden, ewig tot sein werden. Achtens, Abwendung von weltlichen Vergnügungen. Für sie war es wichtig, wenn wir in der Heiligung Fortschritte machen, dass man sich dann auch von Dingen abwendet, die uns nicht gut tun. Das haben manchmal die lutherischen Christen weniger betont, weil sie sagten, naja, okay, wir sind ja erlöst. Und sie haben trotzdem ihren Lebensstil, den sie vorher hatten, weitergehabt. Und auch weltliche Vergnügungen weiter geliebt und ausgeführt. Aber die Methodisten haben gesagt, nein, wir können nur dann in der Heiligung wachsen, wenn wir auch die Weichenstellungen richtig machen. Denn ich kann nicht sagen, naja, ich will jetzt in der Heiligung wachsen, aber ich lebe weiter wie bisher. Sondern wir müssen selbst auch einige Dinge verändern in unserem Leben, dass wir mehr Zeit haben für das Bibelstudium, fürs Gebet und uns weniger Zeit für Fernsehen und für Internet und für viele andere Dinge, die uns ablenken, da einfach verplempern. Und natürlich, damals gab es noch kein Fernsehen und Internet, aber das Prinzip ist einfach wichtig, dass Sie sagten, die weltlichen Vergnügungen führen uns dazu, dass wir eigentlich von unserem Denken, von unserer Einstellung, von unserer Prägung in diese Richtung geprägt werden. Und wir möchten durch Gottes Geist geprägt werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und deshalb, das haben sie gut verstanden und auch umgesetzt. Das sind also die Prinzipien der Methodisten, die wir hier sehen können. Punkt 3 kommt jetzt, die Abweichungen von der Bibel. Ich betone noch einmal, dass wenn wir über die Abweichungen sprechen, das nicht als Kritik an den Kirchen gedacht ist, sondern nur als eine Information, als ein Aufdecken, ein Vergleich, was die Kirchenlehren sagen und was die Bibel dazu sagt. Und da kann sich jeder selbst ein Bild machen und weitere Bibeltexte studieren und dazu nehmen, um das zu verstehen und auch zu vertiefen. Und außerdem gibt es auch in jeder Kirche gibt es auch aufrichtige, gläubige Menschen, die auch wirklich den Glauben leben und auch gerettet sind. Ja, welche Abweichungen haben wir? Bei den Methodisten ist es so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten es verschiedene Strömungen gibt. Und da gibt es auch eine sehr starke Strömung, die auch die Prinzipien versucht herabzusetzen. Einige weisen die Autorität der Bibel zurück. Dass sie dann sagen, dass sie beeinflusst sind von der liberalen Theologie und sagen, naja, eigentlich ist die Bibel nicht in allen Bereichen der Maßstab, für den wir sind. Und ich werde jetzt erstmal die Liste erstmal aufzeigen und dann nachher die Einzelheiten ein bisschen mehr besprechen. Einige glauben auch nicht an die wörtliche Wiederkunft Jesu. Drittens, der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Viertens, die Sonntagsheiligung. Fünftens, die Säuglingstaufe. Und das sind so die wichtigsten Dinge, wo wir Abweichungen zur Bibel bei den Methodisten feststellen können. Es ist interessant, dass gerade auch die Methodisten eigentlich von ihren Prinzipien, ihrer Lehre, dem Calvinismus sehr ähnlich sind. Ja, die reformierte Kirche und die Methodisten haben also sehr große Überschneidungen, weil auch gerade die Calvinisten auch auf das Ausleben, auf die guten Werke viel Gewicht gelegt haben. Ja. Gut, nochmal zum Punkt Nummer 1. Einige weisen die Autorität der Bibel zurück. Das finden wir übrigens heute in fast allen Freikirchen. Dass es Strömungen gibt, liberale Strömungen, die die Autorität untergraben und dass, ja, dass man eigentlich das nicht mehr so sieht, wie Gott es gemeint hat. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 finden wir die Aussage von Paulus, wo er uns deutlich darauf hinweist, wie wichtig die Bibel ist. Er sagt, denn alle Schrift von Gott eingegeben, es nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, hier sagt Paulus, dass die Bibel, alle Schrift, alles von Gott eingegeben ist. Nicht nur ein Teil, nicht nur 90%, sondern jedes Wort ist von Gott eingegeben. Natürlich jetzt nicht wörtlich inspiriert, wörtlich diktiert, sondern es ist durch den Schreiber. Der Schreiber war inspiriert von Gott und geschrieben worden und Gott hat ihm aber geführt. Aber das Wichtige ist, dass jetzt das Ergebnis, nämlich die Schrift, die wir jetzt haben, dass die wirklich so wie sie ist, alles von Gott so als inspiriert betrachtet wird. Natürlich gibt es auch einige Teile der Bibel, die wörtlich inspiriert sind. Zum Beispiel die 10 Gebote. Die hat Gott sogar mit eigener Hand, mit eigenem Finger geschrieben und diesen Wort für Wort inspiriert. Zweitens, einige weisen die Wiederkunft Jesu, die wörtliche Wiederkunft Jesu zurück. Sie glauben nicht daran, dass Jesus wörtlich sichtbar wiederkommt. Und da gibt es so viele Texte, die das deutlich zeigen, dass es doch so sein wird. Matthäus 24, Vers 30. Dort heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Natürlich gibt es diesen Bibeltext. Und jetzt würden diese Vertreter, die das nicht glauben, sagen, naja, okay, das ist jetzt nur eine Typologie oder nur etwas, was uns zeigen will, dass Jesus hier in unser Leben zurückkommt, aber jetzt nicht wörtlich mit Kraft und Herrlichkeit, sondern er kommt hier auf diese Erde, indem er in unsere Herzen hineinkommt. Das heißt, sie würden das nur als Metapher sehen. Und das ist das Problem. Selbst wenn manche die Bibel als Gottes Wort ansehen, oder Teile daraus auf jeden Fall, dass sie dann in der Auslegung einfach anfangen, das nicht mehr so, wie es da steht, zu nehmen, sondern anfangen, anders zu deuten. Als Symbol, als Metapher, als irgendetwas, was aber jetzt nicht wörtlich für uns eine Bedeutung hat oder wichtig ist. Drittens, die Lehre der Unsterblichkeit der Seele. Leider kommt das in fast jeder Kirche wieder vor, weil eben von der katholischen Kirche ausgehend diese Lehre überall in alle Kirchen einen Fluss und einen Gang gefunden hat. Ich habe hier nochmal den Bibeltext aus 1. Mose 2, Vers 7 aufgeschrieben, die uns zeigt, wie Gott den Menschen geschaffen hat, nach der Schlachterübersetzung. Da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Erstens steht hier nichts von einer unsterblichen Seele. Und zweitens, der Mensch hat nicht eine Seele bekommen, sondern er ist eine Seele. Hier haben wir die Zusammensetzung des Menschen beschrieben. Gott hat den Menschen geformt aus Erde. Das ist der Leib, der Körper. Dann hat er ihm den Odem des Lebens in seine Nase geblasen. Das heißt, der Odem des Lebens ist etwas Unpersönliches, eine Lebenskraft. Ruach steht hier. Das ist der Atem. Gott hat ihm nicht die Seele eingehaucht, Gott hat ihm den Ruach, das Leben eingehaucht. Und das Ergebnis ist, der Mensch ist eine Seele. Hier steht, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, er wurde eine Seele. Der ganze Mensch ist die Seele und nicht nur ein Teil, das unsichtbar im Menschen drin ist. Das ist so wichtig, weil wir, wenn der Mensch stirbt, dann sagen können, dass das Gleiche jetzt wieder rückwärts geht. Dass wenn der Mensch, der eine Seele ist, stirbt, dass dann Gott den Odem wieder wegnimmt, der geht wieder zu Gott zurück, die Lebenskraft, das ist etwas Unpersönliches, das ist nicht die Seele, das ist der Ruach. Und dass dann der Körper zurückbleibt, der dann wieder zerfällt zur Erde, und damit ist der Mensch nicht mehr existent. Die Seele hat aufgehört zu existieren. Seelen können sterben, weil der ganze Mensch die Seele ist und Menschen sterben können. Viertens, die Sonntagsheiligung. Auch hier haben wir leider von der katholischen Kirche ausgehend eine Beeinflussung über fast alle christlichen Kirchen. Und selbst die Kirchen, die eben so das Scriptura für sich beanspruchen, leben es nicht wirklich aus. Weil wenn die Methodisten wirklich die Sola Scriptura in ihrem Leben umsetzen würden, dann würden sie sagen, welchen Ruhetag haben wir allein in der Schrift? Und in der Schrift haben wir eben nur einen Ruhetag, das ist der Sabbat, der 7. Tag. Und da steht nichts davon, dass wir einen anderen Tag halten sollen oder verehren sollen oder ruhen sollen, auch nicht den Auferstehungstag. Ja. Wir haben übrigens in der Bibel ein Fest, was auf die Auferstehung Jesu hinweist. Das ist nicht der Sonntag, sondern das ist die Taufe. Denn bei der Taufe, wenn der Mensch getauft wird, unter Wasser getaucht wird, dann ist das ein Symbol dafür, dass der Mensch, der alte Mensch stirbt und dass er mit Christus begraben wird, wie Jesus gestorben ist. Und wenn der wieder aus dem Wassergrab herauskommt, ist es ein Zeichen dafür, dass der neue Mensch zu einem neuen Leben wieder herauskommt und dass dann mit Jesu Auferstehung nachvollzogen wird. Deswegen ist die Taufe ein Symbol, ein Hinweis auch auf die Auferstehung Jesu. Sonntagsheiligung, zurück. In 5. Mose 5, 12 bis 14 lesen wir: Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Das ist ein eindeutiges Gebot Gottes, dass wir 6 Tage haben für uns, 6 Tage arbeiten sollen. Das ist vom Sonntag bis Freitag. Das heißt, da haben wir Zeit für unsere Dinge. Das heißt, dass wir arbeiten, Geld verdienen, um davon leben zu können. Aber am 7. Tag, am Sabbat, der Samstag, das ist Gottes Zeit. Gott sagt, 6 Tage für dich und 1 Tag für mich. Und er sagt, diesen Tag sollen wir so verbringen und halten, wie er es sagt. 6 Tage, natürlich auch in den 6 Tagen sollen wir mit Gott leben, auch die Zeit verantwortlich verbringen. Aber am 7. Tag, sagt Gott, da bestimme ich über die Zeit. Da sage ich, was ich möchte. Das ist meine Zeit. Ja, deswegen ist der Sabbat in den 10 Geboten enthalten. Und nicht nur in den 10 Geboten, sondern er beruft sich ja auf die Schöpfung. Eigentlich haben wir 2 Begründungen. In 2. Mose 20 wird der Sabbat mit der Schöpfung begründet, weil Gott am 7. Tag bei der Schöpfung geruht hat, sollen wir auch ruhen. Und in 5. Mose 5 ist die Begründung, weil Gott Israel aus Ägypten geführt hat. Das heißt, das ist ein Zeichen der Erlösung. Der Sabbat ist also ein Zeichen der Schöpfung, dass wir an den Schöpfergott glauben und gleichzeitig auch, dass Gott uns erlöst hat und eigentlich aus der Sünde befreit hat und damit zur Ruhe geführt hat. So wie der Sabbat eigentlich Ruhetag heißt und bedeutet. Ja, fünftens, die Säuglingstaufe. Auch bei den Methodisten haben wir, ähnlich wie bei den Calvinisten, bei der reformierten Kirche, auch die Säuglingstaufe. Da finden wir einen Bibeltext in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Dort heißt es, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, bevor wir uns taufen lassen, sagt Petrus hier, tut Buße. Buße tun heißt, dass wir umkehren. Das Wort Metanoia steht hier. Das heißt, dass wir einen neuen Anfang machen. Dass wir unseren Weg, den wir bis jetzt beschritten haben, verlassen und uns umdrehen und einen neuen Weg, einen Weg mit Gott gehen. Das heißt, der Mensch ist in der Lage, sein Leben in eine neue Richtung zu führen. Er kann sich entscheiden für Jesus und mit Jesus. Für den Glauben mit Jesus. Deswegen sagt Petrus, tut Buße. Und zwar geht es hier bei dem Pfingsterlebnis darum, dass Petrus eine gewaltige Predigt gehalten hat. Und dann sind die ganzen, ja, meistens waren es Juden, die dann das gehört haben und sich jetzt fragen, ja, was ist jetzt? Was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus sagt, erstens tut Buße und dann lasst euch taufen. Und wir haben den Bericht in der Bibel darüber, dass 3000 Menschen sich an dem Tag haben taufen lassen. Wenn wir also sehen, dass erst die Buße kommt und dann die Taufe, dann ist deutlich, dass Babys, Kleinkinder nicht getauft werden können, weil sie keine Buße tun können. Die Buße ist die Bedingung für die Taufe. Die Säuglingstaufe ist also kein biblischer Grund dafür da. Die Kirche hat es eingeführt wegen der Frage der Erbsünde, aber die ist auch nicht biblisch. Deswegen sollen nach biblischem Vorbild nur Menschen getauft werden, die erwachsen sind, die sich dafür entscheiden können, die persönlichen Glauben haben. Und dann kann auch die Glaubenstaufe durchgeführt werden durch Untertauchen. Ja, das waren die Abweichungen von der Bibel, die wir bei den Methodisten sehen können. Die Frage ist jetzt, welche Hinweise, welche Tipps können wir geben für jemanden, der auch aus der methodistischen Kirche kommt und natürlich auch für alle anderen, die diese Vorträge anschauen. Erstens, Bibel lesen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Und viertens, Gehorsam. Und wir sehen, dass manchmal manche Punkte sich wiederholen, wie bei anderen, weil das Bibellesen immer wichtig ist. Wenn wir nicht die Bibel lesen, können wir auch nicht erkennen, wo Wahrheit und wo Irrtum ist. Deswegen ist das ein Punkt, der jedes Mal vorkommen muss. Ohne die Bibel zu lesen, haben wir keine Chance, Gottes Wahrheit zu erkennen und daraus zu leben. Jeremia 15, Vers 16, dort steht, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin hier nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Bei den Methodisten ist es noch wichtig zu sagen, eigentlich ist ihnen das Bibellesen ja auch wichtig. Und sie legen auch großen Wert darauf. Aber hier ist es ganz wichtig, die Frage, mit welcher Einstellung lese ich die Bibel? Lese ich die Bibel, um das, was ich schon weiß, bestätigt zu bekommen? Oder lese ich die Bibel, dass ich von Gott neues Licht bekommen kann? Und zwar Licht, was mich weiterführt. Und neues Licht ist immer etwas Gutes. Neues Licht wird uns nicht auf den falschen Weg bringen, wenn uns der Heilige Geist führt, sondern das Licht, das Gott uns führt, ist immer etwas, was unser Leben bereichert, was uns neue Horizonte gibt und was auch mit dem, was wir bisher geglaubt haben, meistens übereinstimmt, aber was uns ein Stück weiterbringt und auch manchmal in manchen Punkten korrigiert. Deswegen ist es wichtig, mit einem offenen Herzen die Bibel zu studieren, dass man manchmal manche Dinge, die man so im Hinterkopf hat, auch mal so zur Seite stellen kann und sagt, lieber Gott, zeig du mir jetzt, was du mir beim Studium des Wortes persönlich sagen möchtest. Zweitens, die Prophetie der Bibel zu studieren. Und hier muss ich leider sagen, dass fast alle Konfessionen und christliche Kirchen sehr, sehr schwach sind. Das liegt daran, weil sie meistens den Ansatz, den die Pioniere hatten und auch die Reformatoren hatten und auch die Waldenser und andere so im Mittelalter hatten, nicht übernommen haben. Nämlich, dass man sagt, die Prophetie ist die Erfüllung der Prophetie, ist die ganze Geschichte. Das ist lückenlos von der Zeit des Propheten durchgehend bis in die Endzeit, bis Jesu Wiederkunft. Es gibt zwei neue Modelle, die erfunden worden sind in der Gegenreformation von den Jesuiten, nämlich der Präterismus und der Futurismus. Der Präterismus sagt, dass alle Dinge der Prophetie in die Vergangenheit gehören, schon passiert sind. Und der Futurismus tut alles in die Zukunft schieben, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und damit ist die Gegenwart komplett außen vor. Diese Modelle, vor allen Dingen eine Kombination zwischen diesen beiden Modellen, haben fast alle christlichen Kirchen übernommen. Ob das jetzt Baptisten, Methodisten, evangelische Kirche oder Brüdergemeinde sind. Das heißt, sie haben die Prophetie nicht mehr aktuell in der Gegenwart ausgelegt. Und deshalb stehen sie auch da und sagen ja, wir lesen es, aber verstehen es nicht. Wenn wir aber die Prophetie wieder lesen würden und verstehen würden, wie die Reformatoren, dann würden wir auch erkennen, was Gott da hineingelegt hat. Matthäus 24, Verse 24 bis 26 sagt Jesus Folgendes voraus, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es auch vorausgesagt, wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Das ist ein Beispiel dafür, was Prophetie bewirkt, warum Prophetie so wichtig ist. Jesus sagt hier voraus, dass falsche Christus und falsche Propheten kommen werden. Und die kommen auch und sind schon gekommen und werden noch kommen. Und dann sagt er, dass sie versuchen, durch Zeichen und Wunder die Auserwählten zu verführen. Und er sagt auch, wie wir darauf reagieren sollen. Wenn sie uns nämlich sagen, geht dorthin oder macht das und jenes, Jesus ist schon gekommen. Und er ist jetzt dort, er ist in Paris, er ist in Moskau oder wo er auch immer ist, dann glaubt es nicht und geht nicht hin. Wenn sie sagen, er ist im Haus, wie der Spiritismus sagt, komm, hier ist Gott, hier sind Menschen oder Verstorbene, die jetzt erscheinen, glaubt es nicht, geht nicht hin. Das bedeutet, wenn wir Prophetie studieren, dass wir dann Informationen bekommen über die Art und Weise, wie Satan Menschen verführt und auch Informationen bekommen, wie wir ihnen den Versuchungen widerstehen können. Und Gott möchte ja, dass wir stehen bleiben und nicht verführt werden. Und deswegen sagt Gott uns, ich habe dich doch gewarnt, ich habe dir doch gesagt, wie du leben sollst, in der Prophetie. Lies es doch und nimm es an, damit du auf dem guten Weg bleiben kannst. Prophetie soll uns schützen vor Abfall. Prophetie soll uns zeigen, wo Wahrheit ist, wo das Licht ist. Und soll uns bewahren davor, dass wir einen falschen Weg gehen, dass wir eine falsche Abzweigung nehmen. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus. Hier muss ich sagen, dass die Methodisten eigentlich sehr stark sind. Auch heute noch mit dem stärksten Impulse setzen, wie wir mit Jesus leben können. Psalm 145, Vers 18 heißt es, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Und wenn wir uns von Jesus führen lassen, dann sollen wir uns auch führen lassen in der Frage, was richtig ist, was wahr ist. Dass wir auch hier das so ausleben können, den Glauben, wie Gott es uns gesagt hat. Und der vierte und letzte Punkt ist wieder der Gehorsam, das Halten der Gebote. Die Methodisten sagen auch, ja, okay, die Gebote sind wichtig, aber alle 10 Gebote zu halten. Und gerade in der Endzeit wird Satan versuchen, die Menschen vom Halten der Gebote abzulenken, wegzuführen. Deswegen wird in der Endzeit gesagt, Offenbarung 12, Vers 17, dass es ein Kennzeichen der Gläubigen der letzten Zeit ist, dass sie Gottes Gebote halten. Es heißt nämlich dort, und der Drache, Satan, wurde zornig über die Frau, das ist die Gemeinde, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das heißt, hier kämpft Satan gegen die Gemeinde. Er kämpft sowieso schon die ganze Zeit gegen die Gemeinde. Aber besonders gegen die, die übrig sind. Das heißt, die, die in der Endzeit leben. Und warum ist er gegen sie wütend und kämpft gegen sie? Weil sie zwei Merkmale haben. Erstens, sie halten die Gebote Gottes, alle 10 Gebote, auch den Sabbat. Und zweitens, sie haben das Zeugnis Jesu. Das heißt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, das Gott auch durch einen Propheten hier führt. Es gibt auch aktuelle, moderne Propheten. Man muss sie nur prüfen, ob sie wirklich von Gott sind oder ob sie nicht von Gott sind. Ja, deshalb ist es wichtig, wenn wir mit Gott leben, mit Jesus leben, dass wir durch ihn die Erlösung haben, aber dann auch aus Liebe zu ihm die Gebote halten und auch den Sabbat. Das gilt, denke ich, besonders für Christen, die sich in Freikirchen auch engagieren, dass sie erkennen, dass wir alle erkennen, dass wenn wir mit Jesus leben, wir nicht sagen können, wie wir unser Leben gestalten, ist egal, sondern dass wir Jesus ähnlicher werden und wir werden ihm ähnlicher, indem wir sein Gesetz vor Augen haben, in unserem Herzen haben und dadurch in sein Bild verwandelt werden. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast und dass wir durch den Glauben deine Kinder sein dürfen. Hab Dank, dass wir mit dir eine Beziehung haben können. Gib uns jeden Tag die Gelegenheit, auch hier mit dir uns die Zeit zu nehmen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir auch die Kraft haben, deinem Willen zu tun, dass wir uns dazu entscheiden können, deine Gebote zu halten, weil du es so möchtest und weil es wichtig ist, weil deine Gebote uns zeigen, wie wir dich lieben und unseren Nächsten lieben. Herr, wir bitten dich, dass du Erweckung schenken möchtest in unserem persönlichen Leben, in unseren Herzen und dass diese Erweckung dazu führt, dass wir noch mehr, noch begeisterter mit dir leben und das auch anderen Menschen weitersagen können. So bleib du bei uns mit deinem Segen. In Jesu Namen. Amen. Das war das Thema über die Methodisten. Im 10. Teil geht es jetzt um die Waldenser. Und ich muss sagen, die Waldenser liegen mir besonders am Herzen, weil ich öfter in diesen Tälern bin und auch die Menschen, die dort leben, liebgewonnen habe. Und die Waldenser natürlich auch eine sehr enge Beziehung haben zu den Methodisten. Wie und warum, das werden wir beim nächsten Mal Teil Nummer 10 anschauen.